Die Frau in der Weltgeschichte ist von Eugen Roth und Fritz Fliege ein Scherz, ein Silvesterscherz aus dem Jahre 1936 gewesen. Das haben die damals sogar als ein Lichtbildvortrag gemacht. Mhm. Hat sich also ganz schön lange gehalten. Eugen Roth ist Ihnen ja wahrscheinlich bekannt, Fritz Fliege als Zeichner wahrscheinlich nicht, aber vielleicht als Schriftsteller. Der heißt als Schriftsteller nämlich Ernst Penzoldt. Und der hat diesen die Povenz-Bande geschrieben, was in den 50er Jahren, glaube ich, mit Gustav Knuth verfilmt worden war. Die beiden fangen also in der Weltgeschichte in der Bibel an, gehen dann rüber zu den Griechen, dann zu den Römern und landen schließlich bei den Germanen. Ich denke, dass vielleicht einige von den Damen und Herren Ihnen etwas bekannt vorkommen werden. Ein Mensch von heilgem Ernst erpicht, hört diesen Text am besten nicht. Kennt er doch keinerlei Verpflichtungen historisch zur korrekten Richtung. Wir können auch bei dem Berichte vom Weibe in der Weltgeschichte uns sittliche Bedenken sparen, da Sitten stets bedenklich waren. Und sind es noch viel mehr vielleicht, wo es nicht zur Weltgeschichte reicht. Wenn heutzutage irgendeiner als Zeitgenosse nur als Kleiner an seiner Frau muss zu sehr leiden, dann lässt er sich, wenn möglich, scheiden. Das wird dann vielleicht amtsgerichtlich, doch keinesfalls weltgeschichtlich. Kein Krieg, wenn Männer keine kriegen. Sie müssen sich halt selbst besiegen. Wenn aber Könige und Fürsten nach unrechtmäßigen Weibern dürsten, beziehungsweise darauf dringen, die Rechtmäßigen wieder anzubringen, dann füllen sie mit Glanz und Glorie die dicken Bände der Historie. Nur wer das Wort Geschichte hört, fühlt sich gleich innerlich gestört, denn er denkt an all die Qualen mühsam erlernter Jahreszahlen. Hier aber dreht sich's um die Frau. Da nehmen wir es nicht allzu genau. Auf Zahlen kann man da verzichten. Die Frau macht schließlich nur Geschichten. Geschichte machen dann die Männer. Ich bring's mal so auf einen Nenner. Triebkraft der Taten, die auf Erden dann männlich und historisch werden, ist das hysterisch Unbeschreibliche, das jeder kennt, das ewig Weibliche. Was man schon damit leicht bewiese, dass heute noch im Paradiese der erste Mensch, der Adam säße und nur erlaubtes Fallobst äße, den Apfel ließe unberührt, hätte ihn die Eva nicht verführt. Die erste Eheberatungsstelle ist leider schon ein Werk der Hölle. Zur Eva nämlich sprach die Schlange: Weib, ich begreife nicht, wie lange läufst du hier splitternackt herum? Ziehst dich nicht an, ziehst dich nicht um. Des Satans sicherste Methode bleibt zu verführen durch die Mode. Und Eva, so der Nacktheit satt, bekommt nun gleich ein Feigenblatt. Dass sie, weil gerade grün modern, auch für den Anfang trägt ganz gern. Jedoch ja aus ihr ein, bei jedem Wetter und immer wieder Feigenblätter. Und als der Herrgott gibt Befehl, dem Erztürsteher Gabriel, die beiden, die sich schlecht betragen, flugs aus dem Paradies zu jagen, da zeigt doch Eva wenig Reue. So sehr ist sie erpicht aufs Neue, hat nur geweint und nur geschrien, ich habe ja nichts anzuziehen. Auch Adam meckert an ihr rum, weil sie aus seiner Rippe krumm gebastelt war, zwar sehr schnell fertig, doch dafür ziemlich minderwertig. Sie, freilich auch nicht stumm geboren, haut es ihm kräftig um die Ohren. Beweis nur, dass dich Gott geschaffen. Am Ende stammst du doch vom Affen. Die Wissenschaft bringt's schon heraus, dann ist mit deinem Dünkel aus. Trotzdem, wir nehmen gerne an, dass sie sich herzlich zugetan, bis dann die beiden Ehegatten 500-jährige Hochzeit hatten. Die alten Erb- und Ehrensünder im Kreis der Ur-Ur-Enkelkinder, ein reizendes Familienfest, wie es schöner kaum sich denken lässt. Doch folgen wir der Bibel weiter, so stimmt es uns durchaus nicht heiter, zu sehen, was Unsere Erzurväter doch waren für arge Missetäter. Gerade was die Sittlichkeit betrifft, liest man in unserer heiligen Schrift so viele höchst verruchte Sünden, dass, wenn sie just nicht dorten stünden, zu wahren uns vor Schund und Schmutz, trät schleunigst auf der Jugendschutz. Dagegen war es für Patriarchen, zum Beispiel Noahs in den Archen, auf das rein weibliche bezüglich ganz ohne Zweifel recht verglücklich. In einem Schiff je zwei und zwei war es doch eine echte Viecherei. Bemerkenswert ist auch zu lesen, was mit den Frauen sonst gewesen. Rebekka, listig ohnegleichen, lehrt Söhnchen Jakob Erb zu schleichen. Dass Isaak segnet, schon fast blind, an Esau statt das falsche Kind. Der Jude hat wohl ungeniert die eigenen Leute ausgeschmiert, solange es noch gab keine Christen, denn die sind leichter zu überlisten. Wie dann bei Sodoms Feuerwalzen Frau Lot die Neugier ward versalzen. Ging's heut uns Frauen noch wieder Lot, wir wären wahrscheinlich alle tot. Hier sei erwähnt auch, wie bei Mabel es ausging mit dem Turm zu Babel. Die Sache mit der Sprachverwirrung ist zweifelsohne eine Irrung der späteren Historienschreiber. Es waren doch bloß die Mörtelweiber. Die schrien und schimpften durcheinander, bis keiner mehr ein Wort verstand. Als Israel noch in Ägypten manch Unrecht dort die Frauen verübten. Man ließ das Weib des Potiphar, benahm sich ziemlich schauderbar. Der keusche Josef war nicht dumm. Der wusste sicher schon, warum in seiner doppelten Bedrängnis er sich entschied für das Gefängnis. Der kleine Moses erfreut sich eines günstigen Loses, weil er gerade, als die Lage kritisch und alle Welt antisemitisch, in einem Binsenkorb gebettet, von Pharaos Tochter ward gerettet. Wohltun, so meint man, bringe Zinsen. Doch diesmal ging es in die Binsen. Denn Moses tat den Pharaonen ihr Rettungswerk mit Undank lohnen. Doch Moses erwähne ich nicht deshalb. Auch nicht in Bezug aufs goldene Kalb, wo er mit wütendem Protest verbot das erste Künstlerfest. Nein, ich erwähne ihn in Behuf der 10 Gebote, die er schuf. Davon uns zweifellos das 6., in dem Zusammenhang das nächste, weil es für die Frauen in der Geschichte von ganz bedeutendem Gewichte. Es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Gleich sehen wir das Exempel da bei David und der Bathseba. Er stand auf seines Daches zinnen und schaute mit vergnügten Sinnen doch gänzlich harmlos in die Gegend. Bis plötzlich sündhaft ihn erregend ein nacktes Weib herüberschimmert und sich sein Zustand so verschlimmert, dass er mit seinem wüsten Feuer sich stürzt in wüste Abenteuer. Er schrieb dann jenen Urias Brief. Doch später reute es ihn tief, als sie gedacht als Zeitvertreib Jahrzehnte blieb sein Eheweib. Auch sonst sehen wir, dass nur die Jugend der wahre Prüfstein echter Tugend. Wäre auch bei einem jungen Manne so keusch geblieben, die Susanne? Bei so zwei Alten wüst und schmierig war Keuschheit ja nicht allzu schwierig. Was nützt dem Mann die schönste Kraft, wenn er nicht zugleich tugendhaft? Als Feldherr und als Kriegsminister im Kampfe gegen die Philister wäre Samson heute noch am Ruder. Hätt er Delilah nicht dem Luder mit einem Leichtsinn, das uns schaudert, sein Staatsgeheimnis ausgeplaudert. Ein Mann bis über beide Ohren verliebt, bleibt nie ganz ungeschoren. Doch bei barbarischen Barbieren wie hier muss er den Kopf verlieren. Wir sehen ein Stück des gleichen Kernes auch im Bericht von Holofernes. Als er an Judith jene Bitte gestellt, die wider alle Sitte, schlug ihm das schöne Frauenzimmer zwar die nicht ab. Doch was viel schlimmer, noch in der gleichen Nacht das Haupt, das hätte er nie von ihr geglaubt. Aus diesen Proben, man erkennt das Weib im Alten Testament. Zum Glücke kann uns mehr erfreuen, was uns berichtet wird im Neuen. Zwar war die kleine Salome ein Luder auch vom Kopf zur Zeh. Johannes ward ein Mann des Todes, weil um den Lustkreis den Herodes so lang sie herumschwänzelt, bis sie ihren Wunsch ertänzelt. Das fehlt noch. Wir sind im Neuen Testament. Bei einer Tänzerin gibt Acht, wie leicht sie Männer kopflos macht. Hingegen lobenswert ist jene bekannte Marie Magdalene. Wie liegt doch so ein süßer Sinn in einer schönen Büßerin? Man betrachtet sie mit Muße, vom Busen bis herab zur Buße. Johannes, reich schon an Erfahrung, beschreibt uns in der Offenbarung in feurigem Prophetenton das Hurenweib von Babylon. Bei allem Abscheu spürt man's noch, gefallen hätte es ihm doch. St. Paul schrieb einen ganzen Winter den längsten Brief an die Korinther, um unter anderem zu verkünden, dass zur Vermeidung ärger Sünden es neben sonstigem Angenehmen doch klüger sei, ein Weib zu nehmen. Nur wer nichts übrig hätt für Liebe, tät besser, wenn er ledig bliebe. Auch rät schon Paulus zur Vermeidung der scheint schon damals häufigen Scheidung. Der Brief fand sicher viele Leser, desgleichen der an die Epheser, worin er noch den Unsinn glaubt, es sei der Mann des Weibes Haupt. Drum schrieb er voller Größenwahn, Weib sei dem Manne untertan. Mit der gleichen Mahnung schloss er auch seinen Brief an die Kolosser. Vor jungen Witwen warnt zum Schluss er brieflich den Timotheus. Sie seien unkeusch, wenig häuslich, faul und geschwätzig, einfach scheußlich. Dem Titus aber bläut er ein, es sei dem Reinen alles rein. Schon damals stand nebst manchem Schiefen viel Richtiges in den Hirtenbriefen. Die Antike, Griechenland. Man sieht an all den Marmortrümmern, wie reich an schönen Frauenzimmern gewesen sein muss die Antike. Sei es nun Athene oder Nike, sei es, was man mit Erstaunen sieht, ein reizender Hermaphrodit. Oft fehlt der Kopf zwar den Gestalten, worauf es ankommt, blieb erhalten. Es bleiben nun dahingestellt, ob damals in der alten Welt vor nahezu 3000 Jahren die Weiber wirklich schöner waren. Sowohl persönlich wie auch rassisch, mit einem Worte einfach klassisch. Ob nicht vielmehr die armen Griechen beim Anblick der lebendigen Schiechen sich flüchteten in ihrer Qual ins steingewordene Ideal. Nun, man erzählt wohl nicht viel Neues, berichtet man vom Vater Zeus, wie der die Hera hat belogen und sie mit Hunderten betrogen. Für einen Gott ist keine Kunst, zu kommen in der Weibergunst. In ausgewählter Garderobe stellt er die Weiber auf die Probe. Die Danae war flugs ihm hold, als in den Schoß er fiel als Gold. Was heutzutage im Korb der Hahn, war er bei Leder dann als Schwan. Zu Jo kam er zuerst in Wolken, dann hat er sie als Kuh gemolken. Und wenn dann nichts mehr half sein Blitzen, ließ er die Kühe einfach sitzen. und irgendwo verlassen Kalben mit ganzen Göttern oder Halben. Wer glaubt wohl, dass Europa gar ursprünglich eine Jungfrau war? Es gab der Fieskerl Zeus sich hier tatsächlich als ein echter Stier. Entführte sie auf seinem Rücken, um sich hinterher feig zu drücken, sodass dies gottverlassene Land Europa wird seitdem genannt. Nicht Zeus allein hat damals freilich benommen sich so unverzeihlich. Die Götter, Göttinnen, Heroen, wir haben alle sinnenfrohen der Liebe ohne Maß gehuldigt und mit dem Mythos sich entschuldigt. Ob mythisch, ob nur sodomythisch, wir nehmen das nicht weiter kritisch bei einem solchen Hochbetriebe zielloser Durcheinanderliebe. Ein Heer von Satyrn, Nixen, Hexen, bis dann mit Ödipus-Komplexen, Familiengräueln, Mord und Inzest zu Ende ging das schöne Fest. Doch sollen wir heute prüde schimpfen auf die Sirenen oder Nymphen, an der Zentauren wilde Ritte das Maß anlegen unserer Sitte? Wenn Götter nicht mehr lieben dürfen, vergnügt und frei von Selbstvorwürfen, was soll dann fern von Aphrodite erlaubt sein uns auf dem Gebiete? Und gerade Aphrodite war es, die schamlos mit dem feschen Ares, der leider freilich Glied um Glied Aphroditens Mann, dem gasken Schmied, versuchte Hörner aufzusetzen. Der aber fing in starken Netzen das lästerlich verbuhlte Paar, und splitternackend, wie es war, gab er's, der eigenen Ehre Verächter, preis dem homerischen Gelächter. In Liebesdingen, mehr als toll, trieb es natürlich der Apoll, der unterm Vorwand der Verpflichtung für Schauspielkunst, Gesang und Dichtung sich an neuen Musen durft begeistern. Noch heut ein Vorbild allen Meistern. Noch weniger ist mit Frauen zu spaßen, wenn sie ergreift der Wahn der Massen. Durch einen Scharlatan, dem es glückt, sie wild zu machen und verrückt. So einer war Dionysos, der sie, Naturheilkundiger bloß, mit Traubenkuren und mit drastischen, höchst überspannten Stabfreiübungen gebracht hat zu Bewusstseinstrübungen. Menaden, die voll Wollust beißen, am liebsten leicht den Mann zerreißen, scheint es in unserem nüchtern Leben nur äußerst selten mehr zu geben. Obwohl sie euch wohl lieber wären als beispielsweise die Megären, nach denen niemand trägt Verlangen, weil sie den Kopf voll giftiger Schlangen, selbst für den Fall, dass sie euch küssten, euch unsympathisch bleiben müssten. Viel lieber lauscht ihr ja den Märchen von jenen reizenden Hetärchen, die in der Liebe höchst erfahren, den Griechen wahre Engel waren. All jene, die alten Weisen in Worten höchsten Lobes preisen und die in jeder Hinsicht prima, wie Phryne, Lais, Diotima. Sie waren reizend, klug und willig, doch höchstwahrscheinlich auch nicht billig. Weit mächtiger als mancher Heros war ehedem der kleine Eros. Er, der einst Welten hat zertrümmert, heut psychopathisch stark verkümmert, muss in Romanen und Broschüren ein akademisch Leben führen. als Amor. In der Volksausgabe ist er noch heute ein wackerer Knabe, obgleich auch er seit seiner Kindheit viel eingebüßt von seiner Blindheit. Mit dem alten Pfeilbetrieb rein technisch schon im Rückstand blieb. Die kriegerischen Amazonen, sie schwuren keinen Mann zu schonen. Man sieht, in der Antike schon beginnen die ersten Frauenrechtlerinnen. Von allem, was aus Adams Rippe abstammt, das Schlimmste war Xantippe. Die Sokrates dem Philosophen die Welt gemacht zum Höllenofen. Nun war vielleicht die Frau Professor in Wirklichkeit doch etwas besser als ihr so reichlich schlechter Ruf. Man denke, welche Qual es schuf, vermählt zu sein, ganz mit einmal gesagt, mit einem Original. Vielleicht war sie sogar ganz häuslich. Und Sokrates benahm sich scheußlich, ging unrasiert und schlecht gewaschen, mit ausgerissenen Manteltaschen, natürlich immer voller Bücher, und ohne frische Taschenbücher in staubigen Stiefeln ins Kolleg. Die Welt ein wohlgerüttelt Maß von unsympathischen Frauen besaß. Doch nicht nur, wenn das Weib abscheulich, auch Schönheit wirkt oft unerfreulich. Dessen Beweises nenne ich da euch gleich die schöne Helena. Herr Paris hat für sich den Ruhm als erster Geck im Altertum bewiesen, aller Welt zu haben, dass Mannesehre, Geistesgaben, Charakter, höhere Gesinnung nicht nötig für eines Weibs Gewinnung. Wenn solche Operettenhelden wie Paris ihren Anspruch melden, geht es uns nicht schon auf die Nerven, dass Göttinnen sich unterwerfen? Dem Urteil dieses arroganten Hans Wurst, den sie gar nicht kannten? Ja, dass sie direkt aus dem Himmel herkamen zu dem Hirtenlümmel. Sie hätten vorher wissen können, wem wird er schon den Apfel gönnen, als dieser hübschen, hohlen Puppe der Tugend wie auch Weisheit schnuppe. Doch dass dann wegen dieses Laffen die ganze Welt griff zu den Waffen, nur weil dem alten Menelaus das Schuft sein Weibchen spannte aus, das ist uns heute ganz unbegreiflich. Heute überlegt man Kriege reiflich. Ein solcher Grund ist mehr als peinlich. Drum hat auch damals höchstwahrscheinlich man stark betont, schon in der Presse das überseeische Interesse. In Troja machte man bald mies ein Mädchen, das Cassandra hieß. Unpatriotisch wäre das schlecht. Doch leider Gottes, sie hatte recht. Viel Unheil auch die Götter brauten der Heldenschar der Argonauten. Herr Jason etwa war ein solcher. Er hatte aus dem Land der Kolcher, wo er noch anderes führt im Schilde, sich eine hübsche, junge, wilde Medea mit nach Haus gebracht. Doch dorten ward er ausgelacht, weil sie, ihm ward auch selbst bald klar, nicht ganz gesellschaftsfähig war. Dazu ward sie auch alt und fett, er fand sie plötzlich nicht mehr nett. Beglückt von neuen Liebeshimmeln versuchte er sie abzuwimmeln. Sie ging auch wirklich später fort. Doch vorher gab's noch Mord um Mord. Drum zeigt der Rat auch viel Verstand, heirate niemals außer Land. Recht schlecht es später auch erging Herrn Gyges mit dem Zauberring. Es war auch etwas Oberfaules, dass ihn der König, der Kandaules, bewog im Anflug toller Laune, dass er sein Eheweib bestaune. Nun war der Gyges zwar Kraft seines Ringes unsichtbar, so dass er ungeniert ganz nah die Königin sich ausziehen sah. Doch sei's, dass sie ihn doch erblickt, sei's, dass er heimlich sie gezwickt, sie merkte, dass ein Mann im Zimmer. Und Gyges machte es noch schlimmer, indem er plötzlich sagte laut, ich hab ja gar nicht hingeschaut. Worauf sie zischte, Schurke, lüg es, jetzt kenn ich dich, du bist der Gyges. Sie gab ihm andern Tag die Wahl, zu töten ihren Herrn Gemahl, wo nicht den Tod selbst zu erleiden. Nun, das war einfach zu entscheiden. Er hat Kandaules umgebracht und seitdem jahrelang, Nacht für Nacht, geschlafen bei der Königin und schaute wirklich nicht mehr hin. Rum. Wir wenden unseren Redestrom nun weiter in das alte Rom. In Rom waren Frauen damals rar, denn jenes erste Zwillingspaar, von dem die Stadt, so sagt man, stamme, hatte ja eine Wölfin nur zur Amme. Drum musste man durch Raub gewinnen die nötigen Sabinerinnen. Es klingt zwar jetzt ein bisschen roh, doch heut wären manche Eltern froh, käm so ein Römer nur und möchte doch endlich rauben ihre Töchter. Dabei war für die wirklich Frommen in Rom auch sonst ein Unterkommen. Wen niemand mochte zur Gemahlin, die wurde dann eben Vestalin, dass sie das öffentliche Feuer im Vestatempel stets erneuert, verzichtend auf den eigenen Herd. Doch auch der Staatsdienst ist was wert. Sogleich erinnern wir uns da der Königin Kleopatra. Schon Cäsar war als alter Knabe erlegen der Verführungsgabe, mit der sie ihn vermocht zu fesseln. Da saß er arg bald in den Nesseln, und nur mit ganz genauer Not entging er dort dem Heldentod. Nachdem sie sich in ziemlich rüder Art auch entledigt ihrer Brüder, saß sie vergnügt auf ihrem Thron, bis sie zuletzt dem Mark Anton das Mark aussog bis auf die Knochen in jahrelangen Flitterwochen. Wie sehr der Frauen gute Sitten in Rom im Lauf der Zeit gelitten, man unschwer ersieht aus den Versen von Martial, Horaz und Ovid. Auch Juvenal, Terenz, Tibull beweisen das Moral gleich null. Schulkinder ließ man ohne Strenge, Buhlknaben gab's dafür eine Menge. Familienleben, Kinder kriegen, welch proletarisches Vergnügen. Die Masse hat nur Augen und Ohren für Löwenkämpfe, Gladiatoren. Woanders widerspricht man nur von Essen, Trinken, Schlankheitskur. Wie man das nennt? Panem et Circenses. Und was das heißt? Na, schauen Sie sich um, dann kennt es. Doch nicht nur Liebelei und Lippenstift. Es herrschten auch noch Dolch und Gift, womit die Damen Tag und Nacht sich gegenseitig umgebracht. Und jede Frau trug ein paar Fläschchen mit sich in ihrem Abendtäschchen. Ich könnte gleich historisch dienen mit Agrippinen, Messalinen, die ohne Angst vorm Staatsanwalt, wen sie nicht mochten, machten kalt. Doch mache ich hier mit Grausen Schluss, es steht ja so im Tacitus, dem römischen Historienschreiber, der ohnehin kein Freund der Weiber, haarklein und lesenswert uns schildert, wie Rom zum Untergang verwildert. Die Germanen. Bei Tacitus, wo wir die Sünden der Römerin verzeichnet finden, steht aber auch zu unserem Heil, wie damals ganz im Gegenteil gewandelt auf der Tugendbahnen Germaninnen und Germanen. Erst schreibt er lang von Speer und Schilden und wie sie leben, wie die Wilden. Am meisten hat ihn das gepackt. Die Frauen gehen dort halbnackt. Und wenn man auch so manche sehe, sei trotzdem heilig ihre Ehe. Ich bitte nur die Junggesellen und Innen, sich das vorzustellen. Was für Vergnügen bot das Tanzen, geschah's mit Schwertern nur und Lanzen? Und passte man nicht höllisch auf, dann ging schon mal eine Zehe drauf. Was nützt ein Mädchen, blond gezopft, wo's Herz einem bis zum Halse klopft, wenn die Verordnung so scharf, dass man zu ihr nur sagen darf, vorausgesetzt, dass sie mich mögen, erbitt ich ihre Eltern Segen. Und war man noch nicht 30 alt, so lacht der Schwiegervater kalt, den Hosenlatz, den Milchbart, schau, der Lausbub will schon eine Frau. Auch Mitgift gab es leider nicht. Im Gegenteil des Mannes Pflicht war es noch anno dazumalen, für seine Frau was zu bezahlen. Das war gewiss ein guter Brauch. Er hielt sie drum in Ehren auch, viel mehr, als wenn er so sie nehme und noch etwas dazu bekäme. Doch oft geschah's, dass voller Scham ein Mann nach Haus vom Würfeln kam. Vom Morgen ab gehörst du leider dem Teut, dem Lederhosenschneider. Worauf sie sprach, getreu und bieder, vielleicht gewinnst du mich bald wieder. Noch wäre manches nachzutragen, von Göttern und von Helden sagen. Die Wunschmaid trifft nicht überall, so herrlich man wie in Walhall. Auch Vater Wotan war beim Bau der Götterburg nicht allzu schlau. Auf seinem Hause lag kein Segen, die beiden Riesenhypotheken zu löschen, hat zu guter Letzt er seinen Ring daran gesetzt, damit auf Freier seine Nichte das ungeschlachte Paar verzichte. Auch sonst war Wotan nicht zu neiden, gebunden mit den stärksten Heiden, sah er sich durch des Schicksals Tücke verhindert stets an seinem Glücke. Er starb für einen Gott noch jung, bald durch die Götter Dämmerung. Die Nibelungen. Hingegen an besagtem Ring noch für der manches Unheil hing. Siegfried, nicht nur ein blonder Held, nein, auch ein Mann mit etwas Geld, kam eines Tages frisch und munter zu dem besagten König Gunther, und er verliebte fest und fester sich in Kriemhild, dessen Schwester. Im Norden herrschte wo die wilde und starke Königin Brunhilde, die nun der Siegfried seinerseits, da sie für ihn ganz ohne Reiz, dem König Gunther zugedacht. Doch ihre erste Liebesnacht war für den kein großes Glück, denn sie stieß ihn barsch zurück, weil sie nicht wollte, was sie sollte. Weshalb er vorerst nicht grollte, er ließ gar Siegfried das Vergnügen, sie statt seiner zu besiegen. Der mit der Kappe sich getarnt, Brunhilden männlich herb umgarnt. Ihr dann entwendet Reif und Ring, der ganz harmlos nachher hing, Kriemhilden nun um ihren Leib. Doch wie so häufig denkt das Weib, an der Freude über solche Gaben mög sich die ganze Sippschaft laben. Und als beim Nachtmahl die Gemahlin Kriemhild verhöhnte die Rivalin, hat Brunhild das nicht mehr ertragen und wandte heimlich sich ihren Haken. Der miese Haken, sie zu rächen, tät Siegfried hinterrücks erstechen bei jenem Wettlauf zu dem Brunnen. Kriemhild ging später zu den Hunnen, vermählte sich mit König Etzel. Und jeder kennt dann das Gemetzel, genannt der Nibelungen Not, wo sie schlug kurzweg alle tot. Seitdem trifft man, was auch kein Wunder, nicht oft mehr richtige Burgunder. Und da die Frauen so schlecht weggekommen sind, nee, die Frauen so gut, die Frauen so schlecht, ja, die Frauen so schlecht. Und die Männer so gut, dann wollen wir uns auch zum Abschluss noch ein Gedicht von Eugen Roth, gilt für alle Männer, außer für diese beiden hier. Das ist Joachim Ringelnatz und das hier ist Eugen Roth. Und das Gedicht ist von Eugen Roth und heißt Männer. So unnütz wie Unkraut, wie Fliegen und Mücken, so lästig wie Kopfweh und Ziehen im Rücken, so störend wie Bauchweh und stets ein Tyrann, das ist er, der Halbmensch, sein Name ist Mann. Er steht nur im Weg rum, zu nichts zu gebrauchen, ist immer am Fluchen und immer am Fauchen. Er ist auf der Erde, ich sag's ohne Huhn, vom Herrgott die größte Fehlkonstruktion. Stolziert durch die Gegend wie ein Hahn auf dem Mist und merkt dabei gar nicht, wie dusselig er ist. Der Mann ist noch nützlich als Junggeselle, da ist er athletisch, geistig ganz helle. Da ist er voll Liebe und voller Elan. Kaum ist er verheiratet, wird nichts mehr getan. Mit Gold und Brillanten wollt er dich beglücken, die kriegt nun die Freundin hinter dem Rücken. Und du kriegst noch, wenn er daran denkt, zum Geburtstag ein preiswertes Kochbuch geschenkt. Als Jüngling wollte er dich lieben und küssen, als Ehemann will er davon gar nichts mehr wissen. Verlangst du dann recht, dann wird er gemein, er gibt dir das Gebiss und sagt, küss dich allein. Eine kurze Pause. Geht natürlich nur für die Männer, die ein Gebiss. Kurz vorstellen, dass wir ein richtiges Theater haben mit einem richtigen Vorhang. Ich musste mich jetzt ein bisschen umbauen. Deswegen werden wir das jetzt mal hier ausschalten. Ja, ich soll mal zuerst dieses ausmachen, haben wir gesagt, und dann das Gerät. So sieht das dann aus. Sehr hübsch, ne? Sehen Sie? Das ist nicht mein Klapprechner, wie ich dazu sage. Ich hätte ja Berlin da drin, das ist Paris. Auch hübsch, ne?
Ja, ja.
Natürlich nicht ganz so schön wie Berlin oder Oldenburg, aber das macht ja nichts. So, jetzt können wir den anderen auch abschalten. Nee, ich muss ja den noch machen, siehst du? Sein älteres Modell. Zack.
Diese Technik.
Bitte?
Diese Technik.
Diese Technik, ne?
Ah,
ja. Yeah. So, wollen die rausgehen oder wollen sie lieber drin? Sollen wir gleich weitermachen? Oder wollen wir Fenster aufmachen? Oder wie sieht es aus? Kann man raus? Fenster aufmachen? Oder ein bisschen Luft?
Einmal aufstehen.
Vielleicht zwei, drei Kniebeuge. Meine Damen und Herren, das Motto des zweiten Teils heißt: Von der Wiege bis zur Bahre sind die schönsten Lebensjahre. Das ist also kein Spruch von Eugen Roth und auch nicht von Joachim Ringelnatz. Aber wir haben uns gedacht, dass es doch ein sehr kluger Gedanke ist. Und wir wollen diesen Gedanken mit Gedichten und Sprüchen von Eugen Roth und Joachim Ringelnatz untermauern. Also verifizieren, wie man heute so sagen will. Nochmal. Von der Wiege bis zur Bahre sind die schönsten Lebensjahre. Eugen Roth beginnt. Ein Mensch erblickt das Licht der Welt. Doch bald hat sich herausgestellt, nach manchem trüb verbrachten Jahr, dass dies der einzige Lichtblick war. Es gibt ja manch sensible Kinder, die schon ganz früh von diesen trüben Tagen im späteren Leben ahnen. So schicken sie ihre kleinen, unschuldigen Gebete zum Himmel. Auch Ringelnatz erinnert sich. Lieber Gott, ich liege im Bett, ich weiß, ich wiege seit gestern 35 Pfund, haltbar und mal gesund. Ich bin ein armes Zwiebelchen, nimm mir das nicht übelchen. Lieber Gott, recht gute Nacht. Ich hab noch schnell Pipi gemacht, damit ich von dir träume. Ich stelle mir den Himmel vor, wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Nimm meine Worte freundlich hin, weil ich schon sehr erwachsen bin. Lieber Gott mit Christus Sohn, ach, schenk mir doch ein Grammophon. Ich bin ein ungezogenes Kind, weil meine Eltern Säufer sind. Verzeih mir, dass ich gähne. Beschütz mich in der Not. Mach meine Eltern noch nicht tot und schenk der Oma Zähne. Die Kinder werden älter und das Überirdische verschwindet vorerst aus ihren Köpfchen. Aus meiner Kinderzeit. Vaterglückchen, Mutterschößchen, Kinderstübchen, trautes Heim, Knusperhäckslein, Tantchen, Röschen, Kuchen schmeckt wie Fliegenleim. Wenn ich in die Stube speie, lacht mein Bruder wie ein Schwein. Wenn er lacht, haut meine Schwester, wenn sie haut, weint Mütterlein. Wenn die weint, muss Vater fluchen, wenn er flucht, trinkt Tante Wein. Trinkt sie Wein, schenkt sie mir Kuchen, wenn ich Kuchen kriege, muss ich speien. Die Jugend neigt in schlimmen Zeiten oft stark zu Pubertätlichkeiten, warnt Eugen Roth. Und Ringelnatz rät, die unterforderten Sprösslinge in einen Sportverein zu schicken. Denn Sport stärkt Arme, Rumpf und Beine, kürzt die öde Zeit und erschützt uns durch Vereine vor der Einsamkeit. Vor allen Dingen sichert er uns die Bewunderung seitens des anderen Geschlechtes. Ein Mensch, dem es nach Ruhm gelüstet, besteigt mit großem Mut gerüstet ein Sprungbrett und man denkt, er liefe nun vor und sprenge in die Tiefe mit Doppelsalto und dergleichen der Menge Beifall zu erreichen. Doch lässt er angestaunt von vielen zuerst einmal die Muskeln spielen, um dann erhaben vorzutreten, als gäl's die Sonne anzubeten. Ergriffen schweigt das Publikum. Doch er dreht sich gelassen um und steigt, fast möchte man sagen, heiter und voll befriedigt von der Leiter. Denn wenn auch scheinbar nur entschlossen, hat er doch sehr viel Ruhm genossen. Genau genommen schon den meisten. Was soll er da noch etwas leisten? Es gibt noch eine andere, sehr gesunde Sportart. Das Wandern, also das Reisen per Piedes zu Fuß, gerade als Ausdauertraining hervorragend geeignet gegen kleine und große Zipperlei. Das heißt natürlich nur, wenn man durchhält. In Hamburg lebten zwei Ameisen. Die wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise dann auf den letzten Teil der Reise. Sehen Sie, und gerade umgekehrt war es bei Martin Luther. Sein Reiseziel war ganz nah. Als Luther reiste gegen Worms, war auch sein Tempo kein enormes. Und doch ist er, genau genommen, mit dieser Reise weit gekommen. Weiß nicht woher, weiß nicht wohin, mich wundert's, dass ich fröhlich bin, sagte damals nicht Luther. So sagte einst der Wandersmann. Wer heute reist, oft sagen kann, weiß nicht woher, weiß nicht wozu, mich wundert's, dass ich's trotzdem tue. Ein Mensch, der sonst zwar das Vergnügen recht gern genießt in vollen Zügen, legt just bei Reisen umgekehrt auf volle Züge wenig Wert. Doch manchmal übermannt ihn aus dem Abteilfenster hinausschauend der faszinierende Anblick einer üppigen Vegetation. Ein Sauerampfer auf dem Damm stand zwischen Bahngeleisen, machte vor jedem D-Zug stramm, sah viele Menschen reisen und stand verstaut und schluckte Qualm. Schwindsüchtig und verloren, ein armes Kraut, ein schwacher Halm, mit Augen, Herz und Ohren sah Züge schwinden, Züge nahen. Der arme Sauerampfer sah Eisenbahn um Eisenbahn, sah niemals einen Dampfer. Und in den Hotelzimmern können wir die aufregendsten Ereignisse erleben. Ich bin fast gestorben vor Schreck. In dem Haus, wo ich zu Gast war, im Versteck, bewegte sich, regte sich plötzlich hinter einem Brett, in einem Kasten neben dem Klosett, ohne Beinchen, stumm, fremd und nett, ein Meerschweinchen. Sah mich bange an, sah mich lange an, sann wohl hin und sann her, wagte sich dann heran und fragte mich, wo ist das Meer? Ein männlicher Briefmark erlebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Da war die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. So liebte er sie vergebens. Das ist die Tragik des Lebens. Das beste Alter für den Mann, wo er schon weiß, wo er noch kann. Aber Vorsicht. Die Frau, das weiß er in jeder sei, behandelt wie ein rohes Ei. Sie ist ihr eigenes Gleiches so, empfindlich, aber selber roh. Kann man da als Mann nicht zum Lustmörder werden? Sie stinkerte, dennoch hat er sie, weil sie käuflich war, gekauft. Und hat sie vielleicht aus Ironie einfach Mucker getauft? Er riss ihr gierig mit rauer Hand die einzelnen Kleider herunter. Zunächst ein leichtes Flittergewand, dann anderen gröberen Plunder. Und Rock und Röckchen nach Röckchen fiel herab, er riss und zerfetzte mit Wollust. Er wollte, das war sein Ziel, das Nackte, das Wahre, das Letzte. Doch immer, wenn er das rosige Glück der Nacktheit zu schauen vermeinte, kam wieder noch irgendein Kleidungsstück. Er wütete weiter, er weinte. Doch als er sie völlig enthemmet hatte, blieb nichts, restlos nichts. Und in dieses Nichts bohrt befremdet der Stachel seines Gedichts. Jedoch erübrigt sich jede Kritik, jeder Kommentar, weil die, von der ich hier rede, eine Zwiebel war. Es gibt aber auch sanftere Beteuerungen der Liebe. Ich hab dich so lieb. Ich würde dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken. Verschenkt kannst du viele Sachen, jedoch mit wenigen Freude machen. Ein Mensch kriegt einen Kitsch gezeigt, doch anstatt, dass er eisig schweigt, lobt er das Ding, das höchstens Nette, fast so, als ob er es gerne hätte. Der Unmensch kann er es so billig, zeigt unverhofft sich schenkungswillig und sagt, ihn freut's, dass an der Gabe der Mensch so sichtlich Freude habe. Moral, beim Lobe stets dran denken, man könnte dir dergleichen schenken. Und außerdem, der Schritt vom Kitsch zur Kunst ist kompliziert und kann sich in die Länge ziehen. Ein Mensch malt von Begeisterung wild 3 Jahre lang an einem Bild. Dann legt er stolz den Pinsel hin und sagt, da steckt viel Arbeit drin. Doch damit war es auch leider aus. Die Arbeit kam nicht mehr heraus. Vergewaltigt und meine Züge vergestaltigt und hinterlistig auf ein Blatt Papier gebracht. Ich muss gestehen, der Bleistift hat an sich die Sache gut gemacht. Wer aber gab ihm die Erlaubnis? Du weißt nicht recht, ob das Raub ist? Gehört die Mine nun dem Blei? Gehört sie mir, wie dem auch sei? Die Fratze und der Bleistift schriss, verhöhnten und versöhnten sich und zogen darauf Hand in Hand ganz freundschaftlich ins weite Land. Denn beide sind, das ist kein Witz, im Grunde kein Privatbesitz. Apropos Besitz. Ein Mensch erklärt voll Edelsinn, er gebe notfalls alles hin. Doch eilt es ihm damit nicht sehr, denn vorerst gibt er gar nichts her. So mancher hat sich wohl die Welt bedeutend besser vorgestellt. Getrost, gewiss hat sich auch oft die Welt viel mehr von ihm erhofft. Arbeiter der Stirn. Ein Mensch sitzt kummervoll und stier vor einem weißen Blatt Papier. Doch vergeblich ist das Sitzen, auch erneutes Bleistiftspitzen schärft statt des Geistes nur den Stift. Selbst der Zigarre, bitteres Gift. Kaffee gar kannenvoll geschlürft, den Geist nicht aus der Tiefe schürft. Darinnen er gemein verbockt, höchst unzugänglich einsam hockt. Dem Menschen kann es nicht gelingen, ihn auf das leere Blatt zu bringen. Er erkennt, dass es nichts nützt, wer den Geist an sich besitzt, weil Geist uns erst Freude macht, sobald er zu Papier gebracht. Doch sieht der Geist ein bisschen scharf, schon sieht er schärfer, als er darf. Es war ein Brikett, ein großes Genie, das Philosophie studierte und später selbst an der Akademie im gleichen Fache dozierte. Es sprach zur versammelten Briketterie: Verehrliches Auditorium, das Leben, beachten Sie, ist nichts als ein Provisorium. Da wurde als ketzerisch gleich verbannt der Satz mit dem Provisorium. Das arme Brikett, das wurde verbrannt in einem Privatkrematorium. Denn wenn Amtsgeheimnisse gelüftet werden, dann gibt es Stunk. Und diesen Stunk zu beseitigen, das ist eine große Aufgabe. Los. An seinem Stammtisch damit groß. Es gilt, wovon ja viele träumen, den Saustall endlich aufzuräumen. Er gibt uns manch geheime Winke, wie's überall zum Himmel stinke, von Säuen, die an vollen Trögen verfräßen unser Volksvermögen. Man müsst was tun, nur ist es schade, dass dummerweise ihn gerade als ein Mann mit Weib und Kindern Rücksichten überall verhindern. Der Mensch, was nützt verborgenes Lästern, zählt auch mit zu den Schweinemästern. Sein Nachbar schwört uns frank und frei, dass er kein Schweinemäster sei. Der Nächste dann mit Nachdruck spricht: Wer es auch so ist, ich bin es nicht. Ein Dritter lässt uns etwas lesen, wo drin steht, dass er es nicht gewesen. Ein Vierter weiß es weit von sich. Wie, sagt er, was? Am Ende ich? Ein Fünfter überzeugt uns scharf, dass man an ihn nicht denken darf. Ein Sechster spielt den Ehrenmann, der es gewesen nicht sein kann. Ein Siebter, kurz, wir sehen es ein, kein Mensch will Schweinemäster sein. Die Wahrheit ist in diesem Falle, mehr oder minder sind wir's alle. Hier sind gleich drei von der Sorte. Zuerst der wilde Mensch. Auf, lasst uns jemanden erschlagen. Sie fragen wen? Wie feig schon überhaupt zu fragen. Halt irgendwen, den oder den. So irgendjemand mitten aus der Mitte urplötzlich töten. Hey, wie das belebt. Weil's Aufsehen macht. Denn Töten ist nicht Sitte, sondern ein Sport, vor dem die Mehrheit bebt. Nicht solche töten, die uns Grund gegeben. Noch etwa Greise oder Weib und Kind. Auch lasst uns Töter gegenseitig leben. weil wir ja schließlich keine Henker sind. Der weiche Mensch. Auf! Lasst uns alle miteinander Ei-Ei machen. Auf! Fistet Pazi und seid friedlich froh. Verklebt aus Liebe und heiterem Lachen mit Bruderkuss den feindlichsten Popo. Krieg, Hass und Neid und alle widrigen Gefühle fort. Dem Herzen gibt Gehör. Wir wollen uns freiwillig selbst erniedrigen. Und wer uns anspeit, sei uns Parfümeur. Ein Reich zu gründen und dafür zu werben, gilt es, das ganz und gar dem Himmel gleicht. Seid überzeugt, wir werden darüber sterben. Doch wenn wir leben blieben, wär's erreicht. Der viele Mensch oder Cosi van Tutte. Warum denn alles übertreiben? Warum denn links? Warum denn rechts? Um Gottes Willen, lass uns mäßig bleiben, nicht männlichen, nicht weiblichen Geschlechts. Hübsch angepasst und jede Reibung meiden. Nicht hart, nicht weich, nicht ja, nicht nein. Auf alles hören und sich nie entscheiden. Wer weiß, wie es kommt, man muss gewappnet sein. Denn golden ist der goldene Weg der Mitte. Man isst und zeugt und schläft schön ungestört. Regt sich nicht auf um Danke oder Bitte. Und weiß und lebt und stirbt, wie sich's gehört. Das von der Welt Besitz ernehme, erfand der Teufel das Bequeme. Nun noch eine kleine politische Parabel von Ringelnatz, Kladderwatsch. Es hat der Igel sich geckenhaft und blasiert am ganzen Körper von oben bis unten rasiert, weil er abstechen wollte. Stach auch wirklich ab. Dann nahte ein Fuchs, worauf der Igel sich igelartig zusammenrollte, aber der Fuchs verschluckte ihn flugs. Igel bat Fuchsen, ihn doch wieder auszubrechen. Er sei ein Igel und könnte empfindlich stechen. Und mittels bauchrhetorischer Worte sprach der Fuchs: Sie müssen verzeihen, ich hielt sie für ein kindliches Schwein, werde aber sofort sie befreien, wenn ich bitten darf, durch die Hinterpforte. Der Igel gab keinen Laut mehr von sich. Er war schon verdaut. Der Stein der Weisen sieht dem Stein der Narren zum Verwechseln ähnlich. Im öffentlichen Bereich wie auch im privaten Bereich eines Lebenskünstlers. Ein Mensch am Ende seiner Kraft hat sich noch einmal aufgerafft. Statt sich in Schmerzen zu vergeuden, beschließt er selbst, sich zu befreunden. Und tut dies nun durch die Erdichtung von äußerst peinlicher Verpflichtung. So ist ihm Reden eine Qual. Sitzt er nun wo als Gast im Saal? Befiehlt er streng sich in den Wahn, er käme jetzt gleich als Redner dran. Macht selber Angst sich bis zum Schwitzen und bleibt dann glücklich lächelnd sitzen. Dann wieder bildet er sich ein, mit einem Weib vermählt zu sein, das trotz erbrostem Scheidungsrütteln auf keine Weise abzuschütteln. Wenn er die Wut, dass sie sich weigert, bis knapp zum Mord hinaufgesteigert, so lacht er über seine List und freut sich, dass er ledig ist. Ein Mensch, ein bisschen eigenwillig, schafft so sich Worte gut und billig. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Doch mancher hat außer dieser Redensarten nicht mehr viel Schönes zu erwarten. Es gibt so Tage, wo die Welt dir ohne Anlass arg missfällt. Selbst über Goethe oder Schiller denkst du an solchen Tagen stiller. Auch schaust du einen Tizian ganz ohne innere Rührung an und meinst bei einem Satz von Bach, im Grunde einfallslos und schwach. Kurz, nicht in Worten, Bildern, Tönen, spricht zu dir dann die Welt des Schönen. Dies fragst du, und du siehst nicht ein, soll höchste Kunst der Menschheit sein? Dies jene vielgerühmte Grenze, an der Unsterblichkeit erglänze? Wir hoffen nur, dein wahnsinnstrüber Unkunstsinsanfall geht vorüber. Wo nicht, so fahre zu den Toten. Mehr wird auf Erden nicht geboten. Und noch eine Antwort an einen Gelangweilten. Du musst in Langeweile einmal ausprobieren, mit einer Nagelfeile dich zu rasieren. Du sollst an dem Schicksal nicht mäkeln, sollst nichts Lebendiges quälen. Aber Hosenspitzen magst du häkeln und halblaut bis 2000 zählen. Und wenn nach 1500, sofern du alles recht präpariert, plötzlich der Ofen explodiert, dann zeig dich maßlos verwundert. Und eilt dann irgendjemand herbei, aus Neugier oder um was zu retten, dann frage, was soll denn das dumme Geschrei? Und schlag ihm ruhig das Hirndach entzwei und stopfe ihn still in die Betten. Entfliehen und leugnen und Irrtum vermeide, denn das erschöpft sich. Vertiefe dich in den Begriff immun, doch sei überzeugt, man köpft dich. In England leidet man am Strick, in Deutschland unterm Beile, ganz sicher keinen Augenblick an Langeweile. Ein Mensch hört gern in Zeit, in Trüber, den Trost, dies alles geht vorüber. Doch geht dabei, das ist es eben, vorüber auch sein kurzes Leben. Müde streichen meine Finger, über Runzeln, über Narben, über graue Haare. Prost, ihr Freunde, die in diesem Jahr mir entstarben. Bums, bums und klirr. Nun hab ich sozusagen instinktiv eine Fliege totgeschlagen. War es nicht, als ob sie um Hilfe rief? Glas kaputt. So. Und jetzt löst mein vierter, letzter Knopf sich scheu von Hos und Faden. Muss ich denn alles, alles ausbaden? Ach, ich werde immer deprimierter. Wenn doch eine Motte jetzt geflogen käme, ach, ich würde sie zu Plüschsesseln einladen und noch samt ihr hinlegen, weil ich mich doch wegen der Fliege so schäme. Zwei Dinge trüben sich beim Kranken. A, der Urin. B, die Gedanken. Der Weise tief bekümmert spricht, an guten Mitteln fehlt es nicht zu brechen, jeden Leids Gewalt, nur kennen müsste man sie halt. Du sollst dein krankes Nierenbecken nicht mit kalten Bieren necken. Auch müsstest du beim Magenleiden den Wein in sauren Lagen meiden. Glaub nicht, dass alle Zungen lügen, die warnen vor den Lungenzügen. Wer nicht mehr traut auf Gottes Willen, ersetzt sein Nachtgebet durch Pille. Auf Pille nicht und Salbe hoff, wer täglich 13 halbe soff. Bei Nikotin und Alkohol fühlt sich der Mensch besonders wohl. Und doch, es macht ihn nicht so hin wie Alkohol und Nikotin. Der Kranke traut nur widerwillig dem Arzt, der es schmerzlos macht und billig. Lasst nie den alten Grundsatz rosten, es muss A wehtun, B was kosten. Und schließlich sind wir ja alle versichert. Ein Mensch, der eine ganze Masse gezahlt hat in die Krankenkasse, schickt jetzt die nötigen Papiere, damit auch sie nun tut das ihre. Jedoch, er kriegt nach längerer Zeit statt baren Geldes den Bescheid. Nach Paragraphen Ziffer X bekomme er vorerst noch nix. Weil siehe Ziffer Y man dies und das gestrichen schon. So dass er nichts laut Ziffer Z beanzuspruchen weiter hätte. Hingegen heißt nach Ziffer A, dass er vermutlich übersah, dass alle Kassen selbst in Nöten den Beitrag leider stark erhöhen. Und dass man sich mit gleichem Schreiben gezwungen sehe, ihn einzutreiben. Besagter Mensch denkt krankenkässlich, in Zukunft ausgesprochen hässlich. Du magst der Welt oft lange trotzen. Dann spürst du doch, es ist zum... Doch auch wenn deine Seele bricht, beschmutze deine Nächsten nicht. Es muss den Ärger allen meiden, wer neigt zu Darm- und Magenleiden. Ein Rat so gut wie Medizin, doch meidet auch der Ärger ihn. Es stand sehr schlimm um des Bandwurms Befinden, ihn juckte immer etwas hinten. Dann konstatiert der Dr. Schmidt, nachdem er den Leib ihm aufgeschnitten, dass dieser Wurm an Würmern litt, die wiederum an Würmern litten. Ja, der Chirurg, der hat es fein, er macht dich auf und schaut hinein. Er macht dich nachher wieder zu, auf jeden Fall hast du jetzt so. Wenn mit Erfolg für längere Zeit, wenn ohne für die Ewigkeit. Nun wird es langsam Zeit, sich ein paar Gedanken zu machen. Der, wer stirbt, den anderen nur den Tag verdirbt, an dem den Freunden zum Verdruss er halt beerdigt werden muss. Den ersten trifft's als harter Schlag, natürlich Samstagnachmittag. Der zweite ärgert sich nicht minder, bei meinem schäbigen Zylinder. Der dritte passt wie bestellt im Westfriedhof, halb aus der Welt. Der vierte ringt mit dem Entschluss, ob einen Kranz ergeben muss. Der fünfte aber herzlos spricht, so nah stand er mir wirklich nicht. Der sechste denkt nach altem Brauch, ein Beileid schreiben tut es auch. Und rückerlos bekennt der siebte, dass er ihn überhaupt nicht liebt. Zeit ist, der Sarg wird zugenagelt, es regnet draußen, schneit und hagelt. Kann sein, auch Juli-Sonne sticht. Mensch, das vergessen wir dir nicht. Es spricht Kollege, Freund und Vetter, der damals bei dem Schweinewetter. Der Mensch schreibt rum, mein letzter Wille beerdigt mich in aller Stille. Nun heute noch nicht, nächstes Jahr schon gar nicht. Und um mit Ringelner zu sprechen, wenn alle Stricke reißen, dann hängen wir uns auf. Wir wollen zum Schluss etwas singen, und zwar gemeinsam. Der Refrain, der Kehrreim steht dort unten. Das sind jetzt alles Verse von Eugen Roth, die wir zusammengepackt haben zu einem Lied. Und gemeinsam singen wir dann den Kehrreim, wo ich immer sage, das ist der Kehrreim der 68er. Ne? Wir sind ja alle 68. Wir sehen mit Grausen ringsherum. Die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weitem Kreise, wir bleiben jung und werden weise. Martin spielt jetzt mal die Musik, die ist etwas... Ne? Ich sing's mal vor. Sing einfach vor. Wir sehen mit Grausen ringsherum, die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weitem Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Ein hohes Lob für Zeitgenossen ist heute, dass sie aufgeschlossen. Wir aber wüssten manchmal gern, wie wären sie wieder zuzusperren. Ein Mensch schaut in der Straßenbahn der Reihe nach die Leute an. Je ist er zum Verzicht bereit auf jede Art Unsterblichkeit. Wir sehen mit draußen ringsherum, die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weiten Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Ein Mensch, der spürt, wenn auch verschwommen, er müsse sich genau genommen im Grunde seines Herzens schämen, zieht vor, es nicht genau zu nehmen. Es sei der Mensch in seinem Wahn zu allem fähig, nimmt man an. Doch was viel tiefer an ihm frisst, dass er zu gar nichts fähig ist. Wir sehen mit draußen ringsherum, die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weitem Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Ein Mensch schreibt feurig ein Gedicht. So wie es ihm vorschwebte, wird es nicht. Vielleicht hat Gott sich auch die Welt beim Schöpfen anders vorgestellt. Wir nehmen gern die Weisheit an. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Nur ist es häufig nicht ganz klar, ob er es denn auch wirklich war. Wir sehen mit draußen ringsherum, die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weitem Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Wir lassen gern die Wahrheit gelten, dies sei die beste aller Welten. Nur mit dem Platz, der uns beschieden, sind wir fast durchweg unzufrieden. Die einen jubeln Wirtschaftswunder, die anderen schreien schon glimmt der Zunder. Doch jeder hofft mit heilem Hintern auch diesmal noch zu überwintern. Wir sehen mit draußen ringsherum, die Leute bleiben alt und dumm, nur wir allein in weiten Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Ein Mensch am schwersten wohl verschmerzt, das Glück, das er sich selbst verscherzt. Kann sein, es war kein echtes Glück, doch echter Ärger bleibt zurück. Im Altertum steht schon geschrieben, dass jung stirbt, wen die Götter lieben, womit sie nicht gleich jeden hassen, den sie noch länger leben lassen. Wir sehen mit draußen ringsherum, die Leute werden alt und dumm, nur wir allein in weitem Kreise. Wir bleiben jung und werden weise. Weil wir haben nämlich so noch zwei ganz niedliche Zugaben, die ich unbedingt verbraten möchte. Erst einmal wissen Sie ja wahrscheinlich alle, dass Joachim Ringelnatz eigentlich Hans Bötticher hieß und er Freiwilliger im Ersten Weltkrieg war. Und da hat er mal etwas geschrieben. Und zwar schreibt er, als sie mit einem Zug durch Oldenburg fuhren. Ein Extrazug führte 200 Mann und 50 Unteroffiziere nach Cuxhaven. Als wir Oldenburg passierten, sangen wir die verbotene sogenannte Oldenburger Nationalhymne. O Oldenburg von heute, du bist mein Paradies. Du lieferst alle Leute mit große Händ und Füß. Quack, quack. Eine Frucht gedeiht im Lande, dem Seemann wohl bekannt. Da schreit die ganze Bande, heil dir, du Oldenburger Land. Erläuternd fügt Ringelnatz hinzu, die zweite Strophe bezog sich auf das häufige und gefürchtete Seemannsessen Steckrüben oder Oldenburger Südfrüchte. So ein kleines Gedichtchen von Eugen Roth. Ein Mensch am Ende seines Lebens sieht ein, dass der Erfolg des Strebens nur dürftig war, an dem gemessen, was er versoffen und verfressen. Sein Wert als Raupe war gering, nun hofft er auf den Schmetterling. Ganz zum Schluss möchte ich noch ein kleines Rätsel aufgeben. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt, wie im Traum. Das war des Nachts 11:02 Uhr. Und dann kam ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei. Und da träumte doch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips. Und da war es aus. Gips. Ja! Sehr gut!